Viele Menschen kennen das Phänomen, dass es ihnen schwerfällt, Hilfe von anderen Menschen anzunehmen. Oder sie gehen immer wieder über ihre eigenen Grenzen hinweg und leisten viel für andere. Und wieder andere Menschen fühlen sich immer wieder benachteiligt oder zu kurz gekommen. Das Thema Nehmen und Geben ist ein ganz grundlegendes Thema unserer Psyche und wir alle haben ein Leben lang damit zu tun. Was es jetzt psychologisch genau damit auf sich hat, das schauen wir uns heute in dieser Folge einmal näher an. Ja, wir befinden uns ja hier in der Reihe der inneren unbewussten Konfliktthemen, also dieser grundlegenden Ambivalenzen unseres menschlichen Erlebens und sind eben heute beim zweiten Konfliktthema, beim Thema Nehmen und Geben angekommen. Das zweite sehr grundlegende menschliche Thema, mit dem wir eben alle ein Leben lang in gewissem Ausmaß zu tun haben. In der Fachsprache nennt man das Thema Konflikt um Versorgung und Autarkie. Ja, und worum geht es jetzt bei diesem Thema? Also es geht um das Thema Nehmen, Hilfe zulassen können, Hilfe annehmen können und andererseits aber auch geben zu können. Anders gesagt könnte man auch sagen, es geht um das Thema egoistisch sein versus altruistisch sein. Es gibt viele Worte dafür. Und diese Versorgung, von der die Rede ist, kann dabei verschiedene Arten annehmen, kann materielle Art sein, kann körperliche Art sein und kann eben die emotionale Ebene auch betreffen. Auf emotionaler Ebene geht es eben dabei darum, wie viel Zuwendung, wie viel Fürsorge, Geborgenheit, Hilfe, Unterstützung wir erhalten und eben auch geben, also um das Bedürfnis, etwas zu bekommen. Überschneidung mit dem Konflikt, den wir beim letzten Mal hatten, dem Konflikt um Individuation und Abhängigkeit bzw. Nähe-Distanz, sind sehr häufig. Es ist auch nicht so einfach, das Thema voneinander zu trennen. Wir haben ja sowieso schon besprochen, dass in der Praxis und im Lebensalltag und bei den Menschen, die Themen ineinander übergehen und sich auch gegenseitig beeinflussen. Dennoch wollen wir es ein bisschen unterscheiden. Also bei diesem Thema hier heute geht es nicht um diese existenzielle Abhängigkeitsthematik, wie beim letzten Mal besprochen. Es geht hier nicht um die Frage, kann ich überhaupt eine enge Beziehung eingehen, zulassen, ja oder nein, sondern es geht quasi um die Frage, bei einer schon existierenden Beziehung zu anderen Menschen, also zuerst wenn in unserer Beziehung zu den Eltern und später eben zu anderen Menschen, geht es eben darum, wie das Thema Nehmen und Geben in dieser Beziehung ausgestaltet ist. Wir haben ja schon kennengelernt den aktiven, passiven und den gemischten Modus dieser Konfliktverarbeitung. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, der aktive Modus ist tendenziell, könnte man den eher als den männlichen Modus und den passiven Modus eher als den weiblichen Modus bezeichnen, aber bitte nicht 1:1 verstehen. Das ist so heutzutage sowieso auch keinesfalls mehr so im Zuge der Entwicklung. Übernehmen Frauen ja auch immer mehr sogenannte klassische männliche Attribute. Und umgekehrt auch, aber so als Tendenz. Also und in der Realität ist es häufig so, dass wir einen gemischten Modus vorfinden oder noch häufiger, dass wir in einem Lebensbereich vielleicht einen aktiven Modus haben und im anderen passiven. Und wir können natürlich auch im Verlauf unseres Lebens wechseln. Ja, oder es kann auch ein Hin und Her geben. Also da ist alles möglich. Ich erkläre den passiven und den aktiven Modus einfach, um das Thema eben verständlich zu machen und zu zeigen, was die Gegensätze da quasi sind, was die Ambivalenzen sind, wie ich das auch schon beim letzten Mal gemacht habe. Genau, das erkläre ich zuerst und später kommen wir dann auch noch mal ein bisschen auf konkrete Beispiele zu sprechen. Ich bin ja grundlegend der Meinung, dass der beste Lerneffekt und der beste Verständniseffekt immer entsteht, wenn wir Theorie und Praxis kombinieren, also wenn wir nicht nur theoretisch bleiben, sondern wenn wir auch praktische Beispiele haben. Also fangen wir mal an mit dem passiven Modus dieses Themas. Im passiven Modus, in Reinform, in Extremform quasi, wäre das so, dass unsere Wünsche nach Versorgtwerden, Geborgenheit, Fürsorge und so weiter, die ich am Anfang genannt habe, diese Bedürfnisse eben sehr stark ausgeprägt sind und diesen Bedürfnissen in unterschiedlichen Formen auch nachgegangen wird. Das kann konkret so aussehen, dass Menschen dann sehr anklammernd sind und gleichzeitig fordernd und eben so eine Bedürftigkeit haben und die auch adressieren an andere und die dann auch klar sichtbar und spürbar ist. Sie klagen auch oft und sind häufig unzufrieden und im Extremfall kann das so weit gehen, dass es eben auch ja eine Ausbeutung anderer Menschen sozusagen stattfindet, weil es immer nur um die eigenen Wünsche und Bedürfnisse geht. Man sagt auch, es besteht so ein Kontakthunger. Also es geht auch hier ganz viel um Beziehung zu anderen Menschen, die auch ähnlich wie beim Autonomie-Abhängigkeitskonflikt unbedingt benötigt wird. Hier geht es dann halt eher um das Thema, etwas zu bekommen von anderen Menschen. Also nicht nur um die Präsenz und Anwesenheit der anderen Person, sondern ich möchte versorgt werden, Fürsorge bekommen. Aber die Überschneidung zu der Nähe-Distanz-Thematik sind hier schon sehr eng, wie wir merken. Im Extremfall wäre das so, dass Menschen niemals genug bekommen können, niemals satt werden sozusagen. Das Thema satt essen und so weiter ist mit dem Thema sehr eng verbunden, wie wir noch sehen werden. In der klassischen psychoanalytischen Theorie sagt man auch, das ist ein orales Thema, dieses Thema um Versorgung und Autarkie. Komme ich später nochmal kurz dazu. Ja, also nochmal kurz zum Unterschied zu der Nähe-Distanz-Thematik. Wie gesagt, hier geht es mehr um das Thema, was bekomme ich? Und dennoch finde ich die Trennung zwischen den Themen nicht so eindeutig. Es hängt eng miteinander zusammen, es überschneidet sich. Auch diesem passiven Modus dieses Themas ordnet man auch die Verlustangst zu. Das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Aber hier ist es eben eher das Thema, ich habe Angst, Zuwendung zu verlieren. Es ist weniger so diese ganz existenzielle Verlustangst. Also es geht um das Gefühl, zu kurz zu kommen, zu kurz gekommen zu sein, zu wenig gesehen zu werden, zu wenig versorgt und geliebt zu werden. Und eng verbunden hiermit ist auch häufig ein Gefühl des Neids auf andere. Also nach dem Motto, die anderen bekommen immer mehr als ich. Wie äußert sich jetzt dieser Modus konkret in unterschiedlichen Lebensbereichen? Also zum einen aus diesem Bedürfnis nach Geborgenheit kann auch wieder bei dieser Thematik die Suche nach Gruppen, also Anschluss an Gruppen gesucht werden. Auch das hatten wir schon bei dem Nähe-Distanz im passiven Modus. Auch hier eine Überschneidung ist aber ja verständlich, ne? Also in Gruppen kann ich sowohl mich zugehörig fühlen und nicht alleine fühlen. Das wäre eher das Thema Autonomie-Abhängigkeit. Und ich kann dann auch schauen, dass ich da was bekomme und so ein Gefühl von Heimlichkeit, Geborgenheit habe. Am Arbeitsplatz ist es dann häufig so, dass die Firma ganz wichtig ist. Die Firma, so eine Art Familienersatz, auch hier so ein Gefühl der Geborgenheit. Indirekte Möglichkeiten, seine eigenen Versorgungswünsche zu stillen, wären Versorgung durch Essen oder Trinken. Also klassisches orales Thema, sagt man in der Psychoanalyse, weil eben ja, also unser Mund quasi ist das Organ, wo wir Dinge in uns aufnehmen, uns einverleiben. Und in der klassischen Theorie hat man ja auch so diese verschiedenen Phasen in der Kindheit. Das ist natürlich heute nicht mehr so und das ist auch nicht so 1:1. Also das geht die ganze Kindheit weiter. Das Thema äußert sich nicht nur in einer Phase, aber das ist sozusagen so der Ursprung, sagt man. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun. Und wir finden einfach sehr häufig bei diesem Thema eben diese indirekten Möglichkeiten, sich versuchen zu stillen quasi durch Essen oder Trinken. Meist ist das dann ein missbräuchliches Trinken von Alkohol eben dem Alkoholismus liegt dieses Thema fast immer zugrunde. Oder Substanzkonsum oder Rauchen ist auch ein klassisches Thema in dem Sinne. Ich nehme mir was zu mir. Das ist sozusagen das Bedürfnis nach Versorgung. Eigentlich steht das Bedürfnis nach Fürsorge dahinter, etwas zu bekommen. Und das kann ich eben stellvertretend durch diese Dinge zum Beispiel machen. Und auch Sexualität kann genutzt werden als Möglichkeit, sich versorgen zu lassen. Und natürlich im Extremfall kann auch eine Sexsucht unter anderem durch dieses Thema begründet sein. Krankheiten sind auch bei diesem Thema sehr bedeutsam, denn Krankheiten eignen sich quasi hervorragend dazu, eigene Versorgungswünsche an andere zu adressieren. Also wie gesagt, in diesem Extremfall und in diesem klassisch passiven Modus finden wir dann häufig auch Bindung an Ärzte, ein Klammern auch an Ärzte, so eine passiv anklammernde Erwartungshaltung an Ärzte und auch die Forderung, geschont zu werden, nicht belastet zu werden oder die Forderung nach Medikamenten oder auch ein sogenanntes Rentenbegehren, sagt man in der Fachsprache, also die frühzeitige Beantragung von Rente kann auch damit zusammenhängen, weil das ist ja auch etwas, was ich dann von anderen bekomme, von anderen hier vom Staat, im Prinzip von anderen Menschen. Ich bekomme etwas jetzt in Geldform quasi. Also es geht immer um das Thema Bekommen. Das wäre sozusagen der passive Modus. Kommen wir zum aktiven Modus. Dem liegt natürlich dasselbe Thema zugrunde und hier ist es wie beim letzten Mal schon auch, dass die Bedürfnisse eben im aktiven Modus versucht werden abzuwehren. Sie sind natürlich trotzdem da im Unbewusst und bleiben auch bestehen, aber sie werden versucht einfach abzuwehren, nicht spüren zu müssen. Und hier geschieht das dann eben oft durch so ein Ideal der Anspruchslosigkeit, also so einer scheinbar altruistischen, selbstlosen Grundhaltung, Bescheidenheit, der völligen Selbstgenügsamkeit. Das ist eben der Begriff Autarkie, diese Selbstgenügsamkeit nach dem Motto, ich brauche nichts von anderen. Ich kann mich vollkommen selbst versorgen, mich um mich selber kümmern. Und hierdurch werden eben diese unbewussten inneren Versorgungs- und Fürsorgewünsche versucht abzuwehren, nicht zu spüren. Meist aus der früheren Erfahrung heraus, dass sie eben von den Bezugspersonen sowieso nicht erfüllt werden und wurden und einfach nicht wichtig waren für die Bezugsperson. Hier greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor auf die Ursachen, aber wir befinden uns hier noch einfach im deskriptiven Modus, also wie machen sich die Dinge eigentlich genau bemerkbar, wie machen sie sich sichtbar? Ja, und einhergehend mit dieser scheinbaren Anspruchslosigkeit, scheinbar muss man sagen, weil das ja nicht wirklich eine ist, sondern weil sozusagen unter der Oberfläche diese Bedürfnisse schon da sind, ist dann häufig auch nicht nur, dass ich selber verzichte, sondern dass ich dann anderen viel gebe. Also das Kümmern um andere, die Fürsorge für andere, das nennt man in der Fachsprache altruistische Abtretung der eigenen Bedürfnisse. Also das sind Helfer und bis hin zu Rettertypen, die eben so an der Oberfläche sieht es so aus, oder es wird auch tatsächlich so gemacht, dass ganz viel für andere getan wird. Unbewusst besteht aber weiterhin die Hoffnung, etwas zurückzubekommen. Also es passiert nicht wirklich altruistisch in dem Sinne, sondern da ist eben ganz häufig das Thema, dass die eigenen Wünsche versucht werden zu kompensieren und auch gleichzeitig ein bisschen stellvertretend dadurch zu befriedigen, dass ich sie bei anderen quasi befriedige und natürlich auch der Wunsch, damit was zurückzubekommen. Denn wenn wir anderen Menschen helfen, bekommen wir häufig auch etwas zurück und das ist sozial ein sehr anerkanntes, akzeptiertes Verhalten. Und gleichzeitig müssen aber in so einem extremeren aktiven Modus diese eigenen Versorgungsbedürfnisse hartnäckig verdrängt werden. Im Extremfall wäre das dann so, dass man gar nicht mehr in der Lage wäre, überhaupt Hilfe von anderen anzunehmen. Auch hier im aktiven Modus kann es so sein, dass diese Neidgefühle, von denen ich gerade schon gesprochen habe, auch an der Oberfläche schon auch mal so durchschimmern und bemerkbar werden. Auch die werden eigentlich versucht zu verdrängen, aber das schimmert natürlich manchmal auch so dann durch. Nach dem Motto, ich gebe immer so viel, ich bekomme aber nichts, sind so latent spürbar, können sich auch zum Beispiel darin äußern, dass andere Menschen schlecht geredet, abgewertet werden. Man sagt auch, mit diesem Modus ist häufig verbunden, genau wie wir das auch schon bei dem ersten Konfliktthema haben. Wie gesagt, die beiden sind auch eng miteinander verbunden. Das frühe Absetzen aus der Herkunftsfamilie, die sogenannten Nestflüchter. Oder aber, was wir auch häufig finden, ist, dass man noch bis zuletzt sich sehr intensiv um die eigenen Eltern kümmert, also wenn die auch krank sind, bedürftig sind, dass man sie sehr stark pflegt, auch über eigene Grenzen hinweg und sich kümmert, selbst wenn die Eltern so versagend gewesen sind und eigentlich die eigenen Fürsorgebedürfnisse und so weiter gar nicht gut beantwortet hatten. Also dieses Thema im aktiven Modus finden wir generell recht häufig und finden wir beispielsweise auch in sozialen Berufen. Auch hier, ne, haben wir es ja mit Helferpersönlichkeiten zu tun. Grundsätzlich aber nicht nur in sozialen Berufen, grundsätzlich im Beruf ist es in diesem Modus so, dass man sich bei der Arbeit ja selbst ausbeutet, eigene Grenzen übergehen würde. Also immer gibt quasi für die Firma. Das wird dann ja auch häufig belohnt. In der Praxis im pathologischen Bereich finden wir dann eben häufig, dass im Falle ausbleibender Belohnung, also wenn, das kommt ja auch vor, dass dann die anderen Menschen das mehr und mehr auch für selbstverständlich dann empfinden. Das ist ganz häufig so, dass man das sich daran gewöhnt, ne, dass der andere auch so viel gibt. Und dann kommt es, wenn es dann zu ausbleibender Belohnung kommt, die man sich aber ja unbewusst auch erwünscht, dann kann das eben zur Entwicklung von psychischer Symptomatik führen, wie klassischerweise der Depression. Und diese Selbstausbeutung kann natürlich gesundheitsgefährdend werden, da die eigenen Grenzen einfach sehr extrem übergangen werden, manchmal sogar trotz Krankheit, trotz körperlicher Versehrtheit quasi weitergearbeitet wird. Stichwort Burnout ist hier auch klassisch mit dieser Thematik verbunden. Der eigene Körper wird so behandelt, dass er zu funktionieren hat, oder er kann auch selbst zum Objekt der Versorgung werden. Also, dass man sich quasi um den eigenen Körper genauso kümmert, wie man es eigentlich auch andere, sich um andere kümmert. Aber der Klassiker wäre eher so, dass man den Körper so behandelt, dass er zu funktionieren hat. Und auch, ja, also im Fall von Krankheit wird die eigene Krankenrolle total abgelehnt und Krankheit wird sich nicht eingestanden, wird versucht zu übergehen. Und generell erfordert eben diese sogenannte Pseudo-Autarkie einen sehr hohen Energieaufwand. Und wenn diese autarke Selbstversorgung dann versagt, dann hat man ja quasi auch nichts und niemanden mehr, der einem helfen könnte, der einen absichern könnte. Das sind die Kosten, viele, viele Kosten, die mit diesem Thema einhergehen können. Und in Beziehungen, in Partnerschaften, da kann natürlich auch dieses Bedürfnis nach Geborgenheit im Extremfall ganz verleugnet werden und man ja dann immer für den anderen nur da ist, gleichzeitig aber häufig dann auch eine gewisse Enge in der Beziehung eingefordert wird. Auch hier bei dieser Thematik, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, ist es so, dass Menschen, die diesen selben Grundkonflikt in einem ausgeprägteren Maße noch mit sich herumtragen, dass sie sich häufig unbewusst gegenseitig anziehen, oft eben Menschen, die eher im Passiven, Menschen, die eher im Aktiven sind, kann aber auch anders sein, können auch zwei Menschen im aktiven Modus sein. Wenn es jetzt zwei Menschen wären, passiv und aktiv eher, dann würde das ja perfekt zusammenpassen. Also auf den ersten Blick und in gewisser Hinsicht auch. Also ne, das ist wie das Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie wir es auch beim letzten Konflikt schon haben, das sich dann sozusagen perfekt ergänzt. Also der eine möchte viel bekommen, der andere möchte viel geben. Ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation, kann aber auf Dauer zu Problemen führen, weil ja eben dann meistens bei einem Part oder auch bei beiden dann doch diese abgewehrten Bedürfnisse, also meist bei dem, der viel gibt, aber auch bei dem, der nimmt, kann auch mal so ein Bedürfnis eben entstehen oder an die Oberfläche dann kommen. Zum Beispiel will dann eben der Versorgte auch mal helfen und für den anderen da sein. Und der Versorgende fühlt sich gegebenenfalls ausgenutzt oder überfordert. Das ist dann schon so, dass wenn das in so Extremen gelebt wird, dass irgendwann sich doch so das Unbewusste meldet und sagt, also das hier stimmt irgendwas nicht, weil ja eben das so extrem gelebt wird und gleichzeitig unbewusst das eigentliche Bedürfnis, das abgewehrt wird, dennoch weiter vorhanden ist und dann auch irgendwann sich meldet. Und hier wäre es eben wichtig in solchen Fällen, dass beide Parts auch die andere Seite sozusagen entdecken und entwickeln ein Stück weit. Das ist eigentlich persönliche Weiterentwicklung und worum es geht, die am besten in Beziehungen auch geschehen kann. Also, dass man sein Thema erkennt und auch mal aktiv entgegensteuert und zum Beispiel dann auch mal Hilfe zulassen und annehmen kann oder im anderen Fall auch mehr geben kann. Ja, also was auch noch ganz interessant ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, jetzt mal in diesem aktiven Modus als Gegenüber, wie fühlen wir uns da eigentlich? Was ist da so das, was das typischerweise auslöst? Das ist auch wichtig, das zu betrachten, um die Dynamik begreifbar zu machen. Also wir haben natürlich immer ein Stück weit Bewunderung für diese Menschen, für diese Hochleister-Typen. Zum Zweiten fühlen wir uns aber auch zur Dankbarkeit verpflichtet. Ist ja klar, wenn so viel getan wird und es entsteht dann oft so ein Druck, ne, dass wir da dankbar sein müssen. Gegebenenfalls fühlen wir uns aber auch hilflos oder sogar zurückgewiesen, weil wir ja nichts geben dürfen. Und eben durch diese scheinbare Autarkie werden wir auch im gewissen Maße auf Distanz gehalten, weil wir nicht wirklich an den anderen herankommen, weil er sich nicht wirklich öffnet und weil er sich auch nicht wirklich in seinen Bedürfnissen zeigt. Die Menschen im passiven Modus haben es natürlich gesellschaftlich schwieriger und da ist es so, dass wir uns als Gegenüber dann natürlich häufig genervt fühlen und einfach ja unter Druck gesetzt, ausgenutzt und so weiter. Und wenn dann auch immer so diese fordernde Haltung ist, dass wir da schnell dann auch dicht machen und sagen, nee, das können wir nicht bedienen. Ein weiteres Oberflächenphänomen ist ja das Thema Geld, Besitzverhalten. Wie äußern sich da diese Themen in diesem Bereich? Da habe ich ja beim letzten Mal schon angesprochen, das Thema Besitzlosigkeit zum anderen oder auf der anderen Seite sehr stark danach streben, Geld und Reichtum zu vermehren. Und ich hatte gesagt, das hat auch was mit dieser Nähe-Distanz-Thematik zu tun. Denn in dem Fall, dass ich quasi ja besitzlos bin oder irgendwie so einen inneren Widerstand auch habe, viel zu besitzen, Geld anzunehmen, hat das auch was damit zu tun, dass ich dann scheinbar unabhängig bin und von allen, von den Dingen und mein eigenes Ding mache. Aber es hat eben jetzt auch, ich finde, es passt noch besser hier in diese Thematik rein, es hat eben dann auch viel damit zu tun, nichts annehmen zu können. Und das Thema ist auch gesellschaftlich relevant, also das Thema Verzicht, Minimalismus bis hin zur Askese, haben wir einen gewissen Trend auch in diese Richtung, zum Teil zumindest. Also nicht nur wegen unserer Klimakrise, da ist das Thema ja auch ganz präsent, auch unabhängig davon gibt es so bestimmte Trends, natürlich im Netz besonders präsent, Blogger und auf Instagram, dass da propagiert wird sozusagen. Da gibt es verschiedene Formen. Also man soll nur noch eine gewisse Anzahl von Dingen besitzen, sich von Besitz trennen oder auch als digitaler Nomade irgendwie leben. Solche Trends sind zu beobachten. Also alles so zum Thema Minimalismus, sich frei machen und so weiter. Und das ist ja übrigens auch ein Thema in den Religionen schon immer gewesen. Ne? Da ist das ja ein hoher Wert, der da gepredigt wird. Geben ist sowieso seliger als nehmen. Und das Ganze hat auch sowas Spirituelles, diese Askese. Das Thema ist zwar noch nicht so im Mainstream angekommen, also wir sind immer noch mehr im Modus, dass wir konsumieren. Und das ist ja auch sehr ausgeprägt. Das ist sozusagen auch schon ein Ausmaß, das nicht mehr so ganz gesund gegebenenfalls ist. Das ist sozusagen das andere Extrem. Ich vermute aber, das Thema Askese und Verzicht wird sich nicht nur im Zusammenhang mit unserer Klimakrise, sondern auch grundsätzlich noch weiter entwickeln. Und diese Entwicklung ist eben zu verstehen als Gegenkraft sozusagen zu unserem schon sehr gestiegenen Konsumverhalten, das ja auch schon gewisse Ausmaße eben annimmt. Und es ist eben häufig so, auch gesellschaftlich gesehen, das ist auch im individuellen Bereich, so wie wir es gerade zum Beispiel beim Thema Partnerschaften hatten, aber auch gesellschaftlich, wenn gewisse Entwicklungen zu extrem werden, folgen irgendwann daraus Gegenbewegungen. Und da sind wir eben genau wieder bei unserem Thema, bei dieser grundlegenden Ambivalenz bzw. Bipolarität in unserem Erleben. Also das Thema, was wir ja hier haben, sind diese menschlichen Grundkonflikte, diese Widersprüche auch. Also es gibt immer zwei Seiten, ne? Hier haben wir das Geben und das Nehmen. Und im gesunden Fall haben wir so einen guten Mittelweg und ist das relativ ausbalanciert. Das ist auch kein Problem, wenn wir eher der Nehmertyp oder eher der Gebertyp sind. Es kommt sowieso immer auf das Ausmaß an. Aber hier ist es dann auch wieder so, das Problem, wenn wir das jetzt gesellschaftlich sehen, sind diese Extreme immer. Also dass die Menschen ja verlernt haben, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ja, auf jeden Fall nicht mehr so eine gesunde Mitte finden, kein gesundes Maß mehr, kein sowohl als auch, sondern von einem Extrem gegebenenfalls ins andere. Und wenn wir hier uns diese Entwicklung angucken, Verzicht und so weiter, könnte man ja auf den ersten Blick sagen, ja, aber ist doch eigentlich was Schönes und das tut uns doch gut. Ja, und wie gesagt, also im gewissen Maße kann das auch gut tun. Wir wissen aber aus der Forschung zum Beispiel auch, dass bis zu einer gewissen Grenze Besitz und Eigentum unerlässlich sind für unsere innere Zufriedenheit. Also quasi ohne Haben ist kein Sein. Das Thema Haben und Sein, gibt es ja auch ein sehr bekanntes Buch dazu, beziehungsweise eine grundlegende Theorie, betrifft genau das Thema auch oder ist sehr eng damit verbunden mit dem Thema Geben und Nehmen. Wir wissen auch schon von Kleinkindern, dass die sogenannte, man nennt das Übergangsobjekte nutzen, also Stofftiere oder so, um vorübergehende Trennung von den Bezugspersonen zu ertragen. Also es wäre hier so, wenn das zu extrem wird, dass das für uns ungesund werden kann, weil wenn wir zu sehr verzichten, dann geht das, wie ich auch schon bei dem aktiven Modus geschildert habe, immer mit so einem totalen hohen Energielevel einher. Also wir brauchen sehr viel Energie und sehr viel Selbstkontrolle auch dafür, sehr viel Disziplin, und das kann zu so einer Selbstausbeutung führen. Das ist quasi, ja, das ist fast schon eine Selbstbestrafung. Das hat mit einem gesunden Maße, wenn das zu extrem gelebt wird, dann nichts mehr zu tun. Wenn das dann auch noch zusätzlich so dogmatisch wird, wenn dann andere Menschen gegebenenfalls auch noch beschuldigt werden, die nicht so leben wollen. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem ist natürlich, wenn wir einfach so sehr im Konsum sind. Weil was passiert dann? Also wenn wir immer nur nehmen und in uns reinstopfen, in Anführungsstrichen, Dinge, Essen, alles, ja, dann, was kann dann passieren? Dann kann ein Gewöhnungseffekt sozusagen passieren, also dass wir nie satt werden, dass wir immer mehr wollen und dass uns die Dinge selbstverständlich erscheinen und wir gar nicht mehr auch in der Lage sind, kleinere Dinge wertzuschätzen, ja, eben auch mal ein bisschen zurückzustecken. Und natürlich auch, wenn es ums Thema Geld und Materielles geht, dass wir ja darüber hinaus andere Themen, also das grundlegende Thema im Leben, nämlich Beziehungen zu anderen Menschen, vernachlässigen oder aber eben in Beziehungen auch immer sehr darauf bedacht sind, viel zu bekommen, dass das alles möglichst ideal verläuft und da auch immer weniger in der Lage sind, auch mal ein bisschen zurückzustecken, Kompromisse einzugehen. Das alles hängt mit diesem Thema auch zusammen. Also dass wir quasi in diesem Extrem immer verwöhnter in dem Sinne werden, was aber nicht wirklich gut für uns ist, weil daraus nicht wirklich eine innere Zufriedenheit auch entsteht, wenn wir halt so viel konsumieren und immer mehr brauchen und eigentlich so die grundlegenderen, wichtigen Dinge im Leben darüber nicht mehr so wahrnehmen und spüren. Also was ich sagen will, beide Extreme sind ungesund und das ist ja grundsätzlich so bei diesen Konfliktthemen, das hatte ich ja auch schon in der Grundlagenfolge gesagt, es geht immer um ein sowohl als auch um etwas Ausgewogeneres. Was ich noch ansprechen möchte bei dem Thema ist auch, das hatte ich vorhin schon gesagt, dieses Thema ist in der klassischen Psychoanalyse als orales Thema sozusagen bekannt. Und da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen, auf das Thema Essstörungen, die eben ja quasi eine Ausgeburt zwar nicht nur dieser Thematik sind, aber in erster Linie dieser Thematik. Und zwar alle Essstörungen, die es gibt. Also Übergewicht oder einfach, wenn Menschen einfach sehr viel essen, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, kann das eben ein Ersatz sein für so einen Fürsorgewunsch oder wenn man sowieso da sehr bedürftig ist, nie genug zu bekommen, dann kann das eben stellvertretend oral, klassisch oral sozusagen befriedigt werden durch Essen. Der andere Modus wäre in der Anorexie, umgangssprachlich in der Magersucht, da haben wir den aktiven Modus. Also das haben wir da wirklich total klassisch sichtbar, sehr einleuchtend können wir das beobachten, dass diese eigenen Versorgungswünsche und Bedürfnisse nach Zuwendung abgewehrt werden und dass das überhaupt nicht sich zugestanden werden kann, was zu nehmen. Das hängt auch ganz oft zusammen mit Schuldgefühlen, mit einer sehr rigiden Art und Weise und mit dieser Selbstausbeutung, mit dieser Härte auch sich selbst gegenüber. Ich brauche nichts, ich bin autark nach dem Motto und ich brauche deswegen auch kein Essen. In der Bulimie, also in dem Wechsel von Essattacken und dem anschließenden Erbrechen, haben wir diese Schwankungen, haben wir Schwankungen zwischen dem Bedürfnis und dessen Abwehr, also Wechsel zwischen passiv und aktiv. Genau, also Essstörungen sind ganz klassisch für dieses Thema. Natürlich kommen da auch noch andere Thematiken, Stichwort Selbstwert, Identität. Das sind Themen, auf die wir in den nächsten Folgen noch zu sprechen kommen. Das sind auch Konfliktthemen, kommen da noch hinzu. Aber ganz klassisch zugrunde liegend ist dieses Thema Nehmen und Geben. Und natürlich auf einer unbewussten Ebene. Und das wird natürlich häufig nicht verstanden und wird auch in Psychotherapien, die mehr an der Oberfläche arbeiten, nicht wirklich verstanden. Kann aber natürlich sehr hilfreich sein, wenn man da das zugrunde liegende Thema versteht und dann auch in den Lebensbereichen versucht, da etwas gegenzusteuern. Und damit möchte ich auch noch mal kurz zu einem Alltagsbeispiel auch kommen. Bei mir war das heute so, ich hatte heute einen Termin mit einem Marketing- und Designbüro in Berlin. Wir hatten einen Telefontermin und wir waren vorher im E-Mail-Kontakt. Und vorher, beziehungsweise einen Tag vorher, hat mir derjenige geschrieben, ja, wir können dann auch gerne skypen. Also das machen die wohl dann eher so als telefonieren. Und ich habe aber das Programm nicht und ich hatte auch keine Lust, das zu installieren. Ich habe da sowieso irgendwie eine Abneigung dagegen. Ich arbeite, wenn ich einen Podcast zu zweit aufzeichne, dann brauche ich auch so ein Programm, aber da habe ich ein anderes. Und dann habe ich halt so gedacht, also wie gesagt, das ist jetzt ein kleines Alltagsbeispiel und solche Dinge passieren uns im Alltag halt immer wieder. Und dann habe ich gedacht, ja, also dann bin ich schon wieder in meinen typischen Manager-Modus quasi, also das ist auch so ein Thema bei mir, dass ich schon auch da oft so im aktiven Modus unterwegs bin, mich um alles selber zu kümmern, alles zu managen gelangt und habe schon wieder so gedacht, ja, also jetzt soll ich ihm das jetzt vorher noch schreiben, dass ich klassisch anrufen werde, damit der das Bescheid weiß, damit der nicht auf meinen Skype-Anruf wartet und so weiter. Und dann habe ich mich dann ertappt dabei und gemerkt, nee, weil er ist ja der Dienstleister und ich bin jetzt hier mal in der Rolle, was zu nehmen. Das ist gar nicht jetzt meine Aufgabe, das zu managen. Ich kann das jetzt einfach so mal stehen lassen. Ich muss mich da jetzt nicht kümmern und wenn der Termin dann heute ist, dann rufe ich da einfach auf der normalen Telefonnummer an und sage dann in dem Moment, dass ich nicht das Programm Skype jetzt nutzen möchte zum Telefonieren. Ein ganz banales, kleines Alltagsbeispiel. Bei mir ist es so, ich habe jetzt natürlich auch schon viel psychologische Selbsterfahrung auch hinter mir. Ich kenne meine Themen ziemlich gut. Und dadurch ist es uns natürlich dann möglich, wenn wir das kennen, dass wir uns dann im Alltag bei solchen Themen ertappen, wenn wir dann wieder so in unser bekanntes Muster schnell fallen. Aber das Schöne ist eben, dass wir dann da auch gegensteuern können. Und das ist eben das Wichtige. Also das ist immer die Kombination aus Verstehen und dann im Verhalten auch mal gegenzusteuern und dadurch eben neue Erfahrungen zu machen und einfach mal auch das passieren zu lassen und uns unseren, also wenn damit ja auch Ängste eingehen, natürlich ist das jetzt in dem Fall jetzt hier nicht, dass ich da große Ängste ausgestanden habe, aber weil das jetzt ein kleineres Beispiel ist, aber gewisse Ängste damit verbunden sind, die dann auch einfach mal so auszuhalten und eine andere Erfahrung zu machen. Und wenn uns das zum Beispiel schwer fällt, also bei mir ist es so, ich bin das gewohnt, dass ich dann auch viel selber regel und ja, und dann auch aber immer wieder und schon häufiger und über Jahre auch dann immer wieder mich anders verhalte und da viel besser inzwischen auch loslassen kann und sagen kann, darum muss ich mich jetzt nicht kümmern. Ich bin da jetzt nicht für verantwortlich und ich nehme jetzt mal. Und so war es eben auch heute. Und das ist ja auch also ein klassisches, typisches Beispiel, weil der Name Dienstleister sagt es ja eigentlich schon. Also da ist jetzt mal so der Part von dem anderen, also von diesem Designerbüro, das jetzt auch noch ein ziemlich großes war, wobei es eigentlich egal, also jeder Dienstleister, aber was ich nur sagen will, bei so einem großen Büro kann man das ja umso mehr erwarten, dass dann auf die Wünsche des potenziellen Kunden dann eingegangen wird. So, und das kann ich jetzt dann auch mal erwarten und deswegen muss ich mich dann jetzt auch nicht kümmern und kann mich jetzt dann auch mal wie ein Kunde verhalten, also wenn dann müssen die das jetzt organisieren und die müssen dann damit klarkommen, wenn ich jetzt dann nicht über Skype anrufe. So war das dann auch im Endeffekt, also natürlich gar kein Problem. Und das einfach als kleines Beispiel dafür, wie wir im Alltag diese Thematik zum Beispiel, wie sich die bemerkbar machen kann und dass wir dann da einfach durch neue Erfahrungen ein bisschen gegensteuern können. Soweit die Erklärung, die grundlegende Beschreibung, worum es geht bei dem Thema. Ich hoffe, das ist verständlich geworden. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also bei dem Thema geht es eben um das Thema, wie stark, wie sehr kann ich Hilfe von anderen, Zuwendung, Fürsorge, Geborgenheit, Unterstützung annehmen, das zulassen und wie viel kann ich aber auch anderen Menschen zurückgeben. Im besten Fall ist es so, dass das beides gelingt uns und wir beides eben ganz gut im Gleichgewicht haben und auch in Beziehung zu anderen Menschen, wenn das sehr extrem ausgelebt wird, also der eine nur den einen Part und der andere nur den anderen Part, führt es auf Dauer meistens zu Problemen, weil die unbewussten Widerstände aufgrund des eigentlichen Bedürfnisses kommen irgendwann hoch, weil es ja das Bedürfnis nur verdrängt wird und abgewehrt wird eigentlich. Und das führt dann zu Problemen. Im einen Extremfall, im passiven Modus, ist man quasi die ganze Zeit nur am Nehmen und ist trotzdem im schlimmsten, im extremsten Fall niemals zufrieden. Das kann bis zur Ausbeutung anderer Menschen gehen. Also das wäre ein klassischer Egoismus und im aktiven Modus wehrt man diese Bedürfnisse ab und tut so und gaukelt sich selber vor, dass man sozusagen autark ist, dass man von anderen nichts braucht und sich nur um sich selber kümmert und häufig geht das einher mit gleichzeitig für andere viel tun, sich kümmern, Helferrollen übernehmen, in dem unbewussten Bedürfnis, da was zurückzubekommen oder das stellvertretend bei anderen sozusagen auszuleben, das eigene Bedürfnis. Und die Ursachen dafür liegen natürlich in der Kindheit, also die Ursachen dafür, wenn Themen besonders stark ausgeprägt sind und zu besonders extremen Erlebens- und Verhaltensmustern führen, dass wie bei allen Konfliktthemen in der Kindheit durch die sich wiederholenden Muster mit unseren primären Bezugspersonen, das hatte ich ja auch schon oft grundsätzlich erklärt, wie das jetzt konkret mit diesem Thema zusammenhängt, was da in der Kindheit für Themen gewesen sein können, für Konstellationen, die damit zusammenhängen, das schauen wir uns dann nochmal in einer zusätzlichen Folge dazu an, damit jetzt diese Folge auch nicht zu lang wird. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.